Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 179. Ich muss mich erstmal selbst beglückwünschen, denn ich habe den Fehler von letzter Woche aufgedeckt und ich klinge jetzt nicht mehr, als würde ich mit einem Toaster aufnehmen. Das ist doch schon mal die erste gute Nachricht. Und die zweite folgt sogleich, denn seit September können wir eigentlich in dieser Woche zum ersten Mal wieder so richtig durchatmen. Diesen Dortmund-Sieg, ne, den hat man irgendwie so zur Kenntnis genommen, hat das dann fast so als Arbeitsunfall abgetan. Ne? Wir gewinnen ja häufiger mal auch gegen stärkere Teams, aber jetzt scheint sich so ein kleines bisschen konstant einzuschleichen und wie gesagt, Platz 7, aktuell Conference League und man ist wieder mittendrin im Geschäft, auch wenn Rino gerne die Kirche im Dorf lassen will. Und damit, mit diesen positiven Nachrichten, möchte ich dich direkt mit ins Boot holen, Jonas.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich glaube, David, das ist die Woche, wo auch der größte Schwarzmaler unserer TSG-Community sagt, wir werden dieses Jahr nicht mehr absteigen. Und ich glaube, da hätte es vor zwei Wochen bestimmt noch den größten Schwarzmaler gegeben mit 27 Punkten nach 9 sieglosen Spielen, der gesagt hat, okay, wenn der Trend so weitergeht, dann rutschen wir dann nochmal hinten rein. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Rino hat auf jeden Fall sein Versprechen gehalten. Wenn der Knoten platzt, dann platzt er richtig. Also anhand des Bremen-Spiels können wir seine Aussage zumindest nicht widerlegen. Es war ein gutes Spiel, es war ein Heimspiel, mal wieder daheim gepunktet. Aber natürlich muss man auch sagen, dass Bremen, wenn man den Tabellenplatz von Bremen weglässt, jetzt auch nicht die größte Herausforderung war. Das gehört zur Wahrheit natürlich
auf
dazu.
Auf jeden Fall.
Aber wir haben gewonnen. Und auch wenn Ole Werner das ein bisschen anders sieht, ich sage, es war ein hochverdienter Sieg.
Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Hochverdient, ich würde das hoch wahrscheinlich durchstreichen und würde deswegen verdient sagen, einfach weil es auch von den fußballerischen Anlagen zu unterschiedlich war. Und wenn man letztlich sieht, ne, klar, Bremen hatte so ein bisschen Aufwind in Halbzeit 2, alles gut. Dann kriegen wir aber die gelb-rote Karte und gemessen daran, wie viele Räume Bremen dann eigentlich hätte haben müssen und wie löchrig unsere Defensive eigentlich ist, habe ich da erschreckend wenig geschwitzt und das zeigt eigentlich, dass es schon ein verdienter Sieg war. Und letztlich hat unser Fußball funktioniert. Es wurde tatsächlich, mich hat es nicht überrascht, ein bisschen das gemacht, was du und ich letzte Woche gefordert haben. Es wurde versucht, eben in die Tiefe zu gehen. Wir haben tatsächlich Bremen gar nicht so oft kommen lassen mit dem Ball. Wir hatten auch in Halbzeit 1 mehr Ballbesitz. Natürlich wurde es dann am Ende mehr für Bremen wegen des Platzverweises. Aber wir haben es einfach geschafft, über Bebu und Bayer die Tiefe zu suchen und die Bremer Abwehr ist einfach aktuell auch aufgrund der vielen Ausfälle nicht total sattelfest. Malatini, ne, 5,0 kann man glaube ich auch nachvollziehen. Warum letztlich? Und ich glaube, die Idee war so ein bisschen, ne, dass Weghorst die Drecksarbeit macht, so ein bisschen wie Olivier Giroud, dass der sozusagen Spieler bindet und man dann in die Tiefe kommt. Und das hat doch geklappt, oder?
Ja, aber ich bin dann schon, also bei dem Hochverdienten war ich eben deswegen, natürlich musst du sagen, nach der gelb-roten Karte war Bremen mehr da und durch das Tor von Alvero haben wir dann die letzten 5 Minuten auch nochmal extrem gezittert, keine Frage. Aber wenn Bremen an diesem Nachmittag nicht zu 12 auf dem Platz stehen würde, dann wäre da das 3-0 gefallen. Vielleicht wäre dann sogar mit einem anderen Spielverlauf die gelb-rote Karte nicht passiert. Also sagen wir es mal so, damit Bremen nach unserem verdienten 2-0, was wir uns schön rausgespielt haben, 2-0 in die Pause, extrem souverän, Damit Bremen nochmal ins Spiel kommen konnte, musste ein massiver Fehler eines Schiedsrichters passieren. Und dann von einem verdienten Punktgewinn Ole Werners zu sprechen, weiß ich nicht. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger in der Position von Ole Werner. Aber er hat ja auch den Elfmeter nicht so klar gesehen wie Rino oder vielleicht Leute mit funktionierenden Augen.
Ja, also es ist ja auch, es ist kompliziert. Also erstens mal finde ich sehr kurios, dass der Kicker tatsächlich Jöllenbeck mit einer 1,5 für den besten Schiri dieses Spieltags gehalten hat. Ich glaube, jeder Fan der TSG, aber auch jeder Fan, der jetzt keinen großen Hass auf die TSG hat, würde da widersprechen. Es war bestenfalls unglücklich, was Jöllenbeck sich da erlaubt hat. Ne, das fängt ja schon bei der gelb-roten Karte an, das war alles nicht so schlimm, aber es war einfach kein gutes Management. Ein Schiri will ja eigentlich wenige Karten vergeben und das war in dieser Art und Weise nicht so ganz nachvollziehbar, auch wenn ich da Bülters Auftreten auch total dämlich fand. Wird uns Probleme machen gegen Frankfurt, reden wir gleich drüber. Aber ja, jetzt könnte man natürlich sagen, und ich weiß, dass das jetzt bestimmt kommen würde, Bayer sagt doch selbst, den muss man nicht geben, den kann man geben. Ja gut, weil Bayer genau weiß, was er da tut. Das spielt ja aber keine Rolle. Ne? Bayer sieht genau, okay, es sind noch ein paar Meter zum Ball, ich bin viel schneller als der. Ich schaffe es noch vor ihn zu kommen, sodass der das gar nicht rechtzeitig checkt und einfach zum Ball will. Ist aber scheißegal, ob er zum Ball will. Er trifft Maxi Bayer und das sieht jeder Blinde im Krückstock. Und Bayer läuft auch nicht wirklich in den Laufweg rein, ne? Das ist ja, das wäre ja schon ein Gegenargument. Wenn er in den Laufweg reinlaufen würde, könnte man sagen, dann ist es kein richtiges Foul. Aber er läuft ja zum Ball und der Laufweg ist gleichzeitig der Weg zum Ball. Und
Maxi Bayers Bewegung dient dazu,
genau,
den Ball zu sichern, weil er einfach fucking schneller ist.
Und er hätte ihn bekommen ohne Grätsche.
Er hätte ihn bekommen und das Einzige, auch wenn es hundertprozentig keine Absicht war, der Verteidiger von Bremen, ich wollte Maxi Bayer nicht treffen. Er dachte eine Millisekunde davor, wenn ich da jetzt mit dem Fuß hingehe, treffe ich den Ball. Sein Gegenspieler ist aber leider Gottes schneller. Und dann macht der Bremer Verteidiger nichts anderes als Maxi Bayer komplett umnieten. Malatini war es, glaube ich. Und er trifft nur ihn und er trifft ihn mit einer Geschwindigkeit und mit einer Härte, dass Maxi Bayer nicht stehen bleiben kann. Obwohl Maxi Bayer sich durch einen Sprint, was im Fußball üblich ist, er hat sich durch einen Sprint den Ballbesitz erobert und wurde unfair an diesem Ballbesitz verhindert. Also ich verstehe nicht, was an meinen Sätzen, die ich gerade gesagt habe, nicht für einen Elfmeter spricht. Und Jöllenbeck wollte da wahrscheinlich wieder irgendwas Besonderes machen und gesagt, oh, der wollte aber den Elfmeter zu sehr. Das spielt aber verdammt nochmal keine Rolle. Er tritt ihm einfach das Schienbein weg von hinten in die Wade. Und also in welcher Welt ist das kein Elfmeter? Er macht sich, meiner Meinung nach, macht sich Jöllenbeck viel angreifbarer, indem er ihn nicht gibt, als dass er ihn gibt. Weil selbst, ich habe es sogar von Bremern gelesen, dass das absolut lächerlich ist, dass es keinen Elfmeter gab.
Ja, also das, wie gesagt, ne, stellen wir uns diese Szene vor und da sitzt man irgendwie bei der DFB-Trainerausbildung, Schiri-Ausbildung und analysiert das gemeinsam. Ich bin mir sicher, dass es da eine ganz, ganz klare Tendenz gibt und Jöllenbeck macht sich da schwer. Allerdings, ne, ich will es gerne sagen, es gibt da auch andere Meinungen. Der Kicker schreibt, Bayer bewegte sich in Malatinis Laufweg. Mag sein, aber das spielt keine Rolle, weil er klar Ball geht. Und David, er ist beim Ball.
Und eben. Und was schreibt der Kicker, wenn es Elfmeter gibt? Schreibt der Kicker dann, muss man nicht geben? Nee, dann schreibt der Kicker klarer Elfmeter. Also der Kicker schreibt das, was der Schiedsrichter gemacht hat. Ne? Also der Kicker hat in dem Sinne keine Meinung, sondern er bestärkt einfach nur den Schiedsrichter.
Und ich glaube schon, dass das eine Szene ist. Ohne VAR würde man da jetzt gar nicht so lange drüber diskutieren, ne? Weil es eine komplizierte Szene ist, das gebe ich gerne zu. Aber wir haben hier super Slow Motions und vor dem Hintergrund ist es lächerlich. Ich will gerne ergänzen, ja, dass man für die Situation mit Grilitsch vielleicht einen Elfmeter geben kann. Aber ich habe auch seinen O-Ton bei The Zone gehört und er meinte, also er wäre wirklich komplett vom Glauben abgefallen, wenn es dafür Elfmeter gibt. Einfach auch, weil die Bewegung klar zum Ball geht und das nicht so ein Treffer in dem Sinne ist, wo du auch wirklich fallen musst. Ne, bei Bayer ist es ganz klar, dass er gestört wurde von Malatini, dass er sehr wahrscheinlich den Ball gehabt hätte, dass sich daraus eine Torchance ergibt. Und auch wenn Bayer jetzt sagt, ja, den kann man geben, muss man aber nicht, und das aber bestimmt auch nur deswegen sagt, weil wir ja eh gewonnen haben, spielt das eigentlich keine Rolle. Motive spielen keine Rolle. Wer was genau wollte, spielt überhaupt keine Rolle. Ist doch auch scheißegal letztlich, ob Bebu eigentlich flanken wollte und der Ball dann im Tor landet. Das ist alles im Fußball letztlich egal, insbesondere für den Schiri. Und Jöllenbeck mag da vielleicht erkannt haben und mag vielleicht auch damit recht haben, dass da Malatini den fairen Zweikampf sucht und klar den Ball sucht, aber er findet ihn nicht. Er findet Maxi Bayer und das ist ein Elfmeter.
Ja. Wenn du zu spät kommst und dann aus Versehen mit gestrecktem Bein dem Gegner den Knöchel wegtrittst, dann gibt es dafür auch eine rote Karte, unabhängig davon, ob du es wolltest oder nicht. Und so eine Szene, wie Malatini gemacht hat, hätte auch beispielsweise einem Kabak extrem leicht passieren können. Da sehe ich Kabak auch sehr Stimmt. einfach in so einer Situation.
Hast recht.
Und ich hätte mich kaputt gelacht, hätte unsere Mannschaft dann keinen Elfmeter gegen sich bekommen. Ich wäre aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Also wirklich, ich hätte da persönlich bei der DFL angerufen und hätte gesagt, bitte gib den Elfmeter. Also selbst wenn es gegen die TSG ist. Aber verarscht uns doch bitte nicht. Also wen wollt ihr da verarschen? Aber deswegen bin ich eben klar dabei. Deswegen und aufgrund der zwei super Tore von Maxi Bayer plus der 100%igen Großchance nach Flanke von Bebu, wo Zetterer gut hält, aber Maxi Bayer hat in dem Falle 3 Riesenchancen, 2 davon hat er gemacht, sehr hohe Effizienz von Maxi Bayer. Die Chancen auf Bremer Seite waren nicht so deutlich und eben die größte Druckphase von Bremen ist nur aufgrund einer gelb-roten Karte zustande gekommen. Und deswegen bin ich ganz klar dabei, dass wir verdient gewonnen haben und dass Ole Werner auch eben mit diesem Punktverlust absolut leben muss. Und ich glaube, so ähnlich wird er das auch sehen.
Ja, und schauen wir uns einfach die Chancen nochmal an. Ne? Wir hatten einen Expected Goal Set von 2,1. Jetzt würden wir nun mal theoretisch noch den Elfmeter dazurechnen, wird es richtig deutlich. Und Bremen kommt dabei auf 1,3. Und da ergibt sich, wie gesagt, ja ein Teil auch aus der Phase in Überzahl, was dann eigentlich gar kein so guter Wert ist, wenn wir ehrlich sind. Klar, Bittencourt am Ende, ne, das macht uns natürlich allen nochmal ein bisschen Sorge. Ist aber ganz typisch, dass man da am Ende dann nochmal fast einen fängt oder sogar einen fängt, gerade wenn man zu zehnt ist und wenn man sich TSG Hoffenheim nennt. Aber in dem Fall ist es jetzt vielleicht so ein bisschen gekippt, dass wir nicht nur ordentlich spielen, ich würde jetzt nicht sagen super oder top, aber dass wir ordentlich spielen und auch wieder ein bisschen Spielglück haben. Und letztlich waren es natürlich auch ein bisschen die Maxi Bayer Festspiele wieder, der da einen ganz, ganz starken Job gemacht hat, auch wenn ich diesmal Ilas Bebu auch sehr, sehr solide fand und da wirklich überrascht war, wie präzise sein Pass kam und auch ein, zwei andere Flanken waren doch erstaunlich gut
ja.
für den Spieler, den ich jetzt nicht so als den typischen Flankengott eingestuft hätte.
Nee, und da muss ich auch wirklich mich erstens mal bei Ilas entschuldigen und zweitens mal auch den Hut ziehen vor Matarazzo, wenn er das gesehen hat, weil ich hätte es dieses Jahr nicht für möglich gehalten, dass sich in Ilas Bebu auch nochmal ansatzweise der Startelf nähert. Ursprünglich war es natürlich auch aufgrund von Verletzungen oder von Sperren. Ich meine, ich glaube Kramaric, dadurch ist er das erste Mal reingerückt. Darum geht es aber nicht. Er hat sich festgespielt. Und nächste Woche, wenn Kramaric wieder da sein sollte bei 100%, dann wird nicht Bebu rausrutschen. Es wird Wekost rausrutschen. Und das halte ich dann auch für die richtige Entscheidung.
Ja, das wäre zumindest typisches Leistungsprinzip letztlich. Reden wir gleich auf jeden Fall drüber. Und ja, so ergibt sich dann tatsächlich ein relativ klarer, relativ verdienter Sieg. Über eine Sache würde ich noch gerne ganz kurz sprechen wollen. Und ich finde auch, dass die eigentlich ganz gut passt, um dann auf Bremen auf Frankfurt überzuleiten, meine ich natürlich. Was ist das eigentlich da mit unserer linken Seite? Ne? Also ich bin sehr froh, auch aus persönlichen Gründen, dass da Pavel wieder stabil spielt, dass er regelmäßig fit ist. Jetzt fällt er einmal aus. Aber was machen wir da links? Ich hätte ja wirklich gar nicht mit Bülter gerechnet. Ne? Juracek 90 Minuten auf der Bank, hat er sich nicht verdient aus meiner Sicht. Und ich fand Bülter auch defensiv vereinzelt überfordert, gerade eben gegen Romano Schmid und Mitchell Weiser. Und kann die Entscheidung ehrlich gesagt deswegen nicht ganz nachvollziehen und bin fast schon happy, dass er gesperrt ist.
Ja, man muss es gesondert sehen. Bülter war in der Situation, wo er die gelb-rote Karte kriegt, übermotiviert. Es war jetzt kein böses Foulspiel, aber die gelb-rote Karte geht in Ordnung.
Aber hat er dich sonst überzeugt? Also mich nicht
besonders. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal jemand auf der linken Seite in dieser Saison wirklich überzeugt hat. Sowohl defensiv als auch offensiv. Klar, Sko hatte Spiele, wo er offensiv sehr stark war.
Ja.
Aber auch defensiv fehlt es da. Dann gab es auch Spiele, wo ein Socki auf der linken Seite defensiv sehr stark war, aber da fehlt es halt komplett offensiv. Wir haben dieses Jahr noch kein Pendant zu Pavel gefunden, der die Möglichkeit hat, sowohl defensiv als auch offensiv ein Anker zu sein. Das ist einfach das große Problem. Sko ist es wirklich noch am ehesten, weil Sko hat nicht dieses Geschwindigkeitsproblem, was vielleicht andere haben. Obwohl Bülter hat ja kein Geschwindigkeitsproblem. Nee. Bülter hat das Problem, in der Defensive nicht wendig genug zu sein. Weil er zu groß ist, weil er ein anderer Sprinter ist, weil er ein Sprinttyp ist, der große Schritte macht. Das macht es einfach schwer, kleine, quirlige Spieler zu verteidigen. Mhm. Und deswegen kam er da auch nicht hinterher. Aber Marius Bülter ist kein aggressiver Spieler, dem das öfter passiert. Das war sein erster Bundesliga-Platzverweis. Also ja, in seiner gesamten Karriere.
Klar, ich meine nur einfach, wir haben auf dieser linken Seite einfach eindeutig eine Baustelle. Und ich verstehe nicht, warum, wenn ich jetzt einfach mal Jurasek da ausprobieren, ich finde, es war jetzt zumindest vielversprechend, die 25 bis 30 Minuten zuletzt. Jetzt kriegt er 0 Minuten, das finde ich fragwürdig. Und Jonas, wenn ich wetten müsste, und damit sind wir ja eigentlich schon beim Eintracht-Spiel, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass Go spielt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und Jonas, wenn ich wetten müsste, und damit sind wir ja eigentlich schon beim Eintracht-Spiel, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass Go spielt und Jurasek wieder nicht und Jurasek vielleicht seine 20 Minütchen bekommt.
Okay, aber David, wer spielt dann rechts?
Ach so. Ja, aber ich habe da, hab da eine Theorie. Und diese Theorie besagt, dass da Ilas spielt. Und ich bin kein Fan davon.
Um Gottes Willen. Also Ilas da und dann wird Weghorst wahrscheinlich dann doch in die Startelf rutschen. Weil Ilas als Joker gebraucht wird.
Ich glaube, dass Weghorst, Kramaric und Bayer beginnen, rechts Bebu und links Go. Und das wäre aber nicht die Variante, die ich mir wünschen würde. Wäre aber die Variante, die Teamharmonie am weitesten oben hält. Weil dann, weißt du, wie ich meine?
Das würde ich aber dann jetzt so langsam als Beleidigung für erstens mal für Jurasek sehen.
Auf jeden Fall.
Der ja aus einem Grund ausgeliehen wurde. Und ich habe ja schon gesagt, wenn wir eine Kaufoption haben, die ist sehr, sehr teuer, dann sollte man diesen Spieler auch ausreichend testen. Und er hat jetzt noch bei keinem Test vollends überzeugt. Er hat ja auch nicht viel Zeit. Aber er hat jetzt auch bei keinem Test bis jetzt versagt. Korrekt, also ich weiß nicht, was Matarazzo da im Training fehlt, um ihm überhaupt die Chance zu geben. Aber so aus Fansicht, und ich meine, da spreche ich auch aus der Seele von unseren Fans, das lese ich immer auf Instagram und Social Media, uns fehlt so ein bisschen das Verständnis, warum man ihm nicht mal eine Chance gibt. Und jetzt gerade, wenn Pavel ausfällt, ja, keine Ahnung, von mir aus, ich weiß, wir sehen Sko nicht gerne da. Lieber, also bevor du Ilas jetzt in Topform da vorne aus dem Sturm rausnimmst, mach Sko auf die rechte Seite und Jurasek auf die linke. Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen.
Würde ich unterschreiben und dann tatsächlich, ja, Weghorst rausrücken, rausrotieren, den man, glaube ich, rein taktisch jetzt gegen Frankfurt nicht zwingend braucht. Ich verstehe, warum man ihn gegen Bremen einsetzen wollte, aber das Frankfurt-Spiel wird dann schon so ein bisschen anders.
Auf jeden Fall. Also wir werden, anders als gegen Bremen, werden wir schon zügige Verteidiger brauchen. Ich meine, ein Knauf ist einigermaßen schnell unterwegs und ein Marmoush ist auch schnell unterwegs. Und der trifft jetzt anders als zeitweise bei Wolfsburg, bei Frankfurt mittlerweile auch das Tor. Also das ist ein brandgefährlicher Spieler, die zwei, die über die Flügel kommen. Auch ein Zielspieler in der Mitte, einen großen, mit Ekitike heißt der, glaube ich.
Hat aber noch, zwar noch zum Glück noch gar nicht gezündet bisher.
Der sucht natürlich seine Form, aber das Potenzial hat er, ist ein großer Zielspieler. Das sollte man nicht unterschätzen. Da sollte man nicht leichtfertig das Spiel herschenken, indem man einen Bebou vielleicht als Verteidiger aufstellt. Aber das ist gar nicht mein Hauptargument. Mein Hauptargument, warum ich Ilas nicht als RAV sehen will, ist nicht, weil ich es ihm dort nicht zutrauen würde. Sondern mein Hauptargument ist, dass er es nicht verdient hat, da vorne rausgenommen zu werden. Mhm. Ein Spieler, der so in Form ist, sollte auf seiner Lieblingsposition spielen dürfen.
Ja, und das ist... Das würde Ilas bestimmt auch genauso unterschreiben, weil das ist ganz klar, das merkt man auch im Spiel, dass Ilas sich offensiv sieht und dass natürlich das Defensive nicht in seiner DNA ist. Und das ist ja auch ein Teil des Problems einfach bei Bülter. Ne? Das sagen ja auch Fans anderer Vereine, dass sie wundert, dass wenn Bülter spielt, dass er dann eigentlich LAV ist. Das hat, bei Schalke hatte er da schon durchaus eine andere Rolle und gerade auch eben bei Union. Und wie gesagt, Bülter würde sich eigentlich immer eher als Stürmer sehen, als Verteidiger. Ne? Und das ist einfach das Problem bei uns jetzt links und das wird jetzt doppelt problematisch, weil eben unsere Flügel gestutzt wurden, wenn ich mal diese Metapher benutzen darf, weil Pavel Kadarzabek auch fehlt und wir wissen, dass wir eigentlich seit Jahren für ihn überhaupt keine Alternative haben. Und das ist natürlich nicht ganz ideal, zumal die Eintracht ja auch mit Viererkette in der Regel verteidigt. Also Dino Toppmöller bevorzugt zuletzt zumindest die Viererkette. Viererkette gegen Heidenheim, Viererkette gegen Wolfsburg und davor auch gegen Bochum. Und da könnte man das Spiel natürlich nochmal breiter machen. Aber will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das mit einem Sko und einem Jurasek nicht auch gelingen könnte. Aber ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass wir es wahrscheinlich ähnlich versuchen wie gegen Bremen. Vielleicht auch noch eben dann mit einem Kramaric, der da auf der 10 wirbeln kann, weil ich das Gefühl hatte zuletzt, dass da insbesondere, Tuta, der ja da im Mittelfeld so ein bisschen absichern soll, da viele Räume lässt, auch den Heidenheimern. Und das wäre natürlich genau der Raum, auf dem Kramaric wirbeln könnte, sodass ich da tatsächlich einen Weghorst rausnehmen würde, den ich da jetzt auch nicht riesige Chancen gegen den Koch oder gegen den Pacho ausrechnen, zumal Frankfurt tatsächlich relativ stabil hinten drin ist. Die fangen relativ wenig, die sind relativ stabil, hatten jetzt keine ganz so gute Phase. Auf der anderen Seite ist mir aber auch aufgefallen, dass sie nicht so genau wissen eigentlich, wie sie aktuell zum Tor kommen sollen. Weißt du, was gegen Heidenheim das häufigste Mittel war von Frankfurt, um zum Tor zu kommen?
Fernschüsse oder was? Oder Flanken?
Lange Bälle von Trapp. Mhm. Und dann habe ich sogar mitbekommen, Trapp hat sogar gelb für Zeitspiel bekommen, hat jedes Mal, nach meiner Beobachtung, hat jedes Mal die Mannschaft quasi so hinstellen lassen, dass man von hinten aufbauen könnte. Und jedes Mal sieht er wieder nach vorne gepeitscht, um dann lang zu schlagen, was gar nicht unbedingt zu den Spielern passt, die man hat. Kalajdzic ist ja nicht mehr da, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
Ja? Kalajdzic hat einen Kreuzbandriss. Das ist,
ja, das meine ich ja. Genau, Kalajdzic kann man aus der Rechnung rausnehmen. Der wäre ein Spieler, wo das funktioniert. Und dementsprechend war das gegen Heidenheim absolut keine Glanzleistung. Da hat man sich wirklich zum Sieg gequält. Was trotzdem der Eintracht gut tun kann.
Die sollen gerne auch gegen uns diese langen Bälle auspacken, weil das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir mit Brooks vor allem und mit Kabak relativ stabil sind. Also wir haben ja die größten Probleme gegen schnelle Kombinationsmannschaften, die uns da hinten schon ab und zu schwindelig spielen. Ja. Mit langen Bällen sollten wir am wenigsten Probleme haben. Auch ein Brooks, jetzt 2 Spiele wieder am Stück, sehr konstant. Der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wir werden mit dieser Dreierkette auch gegen Frankfurt spielen. Aber David, um mal so ein bisschen vorauszublicken, die Saison ist ja jetzt auch bald wieder zu Ende. Das heißt, das Transferkarussell bahnt sich wieder an und was einfach mal wieder traurig ist, es ist jetzt schon am 24. Spieltag klar, dass wir im Transferkarussell wieder massiv über unsere Außenverteidiger sprechen werden.
Wie schon immer gefühlt, ne?
Gefühlt das letzte Mal nicht, seit es den Hoffefunk gibt, reden wir darüber. Also das letzte Mal, dass es wirklich dicht war, war zu Zeiten von Nico Schulz und Pavel Kadarzabek, der dann noch deutlich jünger war.
Und hinten dran dann noch Zuber und den vierten Namen habe ich jetzt vergessen, genau. Passlack, ja, glaube ich, kurzzeitig.
So langsam müssen wir darüber reden. Und Pavel ist dann bald 32 Jahre alt. der wird auch nicht mehr ewig lang auf diesem Niveau spielen können. Zumindest nicht so, dass du sagen kannst, Pavel oder nichts. So wie wir es die letzten Jahre machen. Und die linke Seite, so wie es momentan läuft, glaube ich nicht, dass wir so viel Geld für Jurasek hinlegen werden, wenn wir ihn nicht ausreichend testen. Also ich glaube, da werden wir die Baustelle extrem aufmachen wieder. Ja, und abschließend, David, sollten wir natürlich über eine Sache noch reden, was yes. extrem bitter ist. Mm. Extrem bitter für alle Beteiligten, für den Trainer, für uns und natürlich auch für Dennis Geiger, gerade mit Blick darauf, dass wir ja mit Florian Grillitsch sozusagen in Anführungszeichen einen Mittelfeldspieler verloren haben, der ja. jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall Innenverteidiger bleiben wird. Deswegen wäre Dennis Geiger massiv wichtig gewesen. Natürlich auch aufgrund seiner Qualität. Ein Tuhumcu macht es gut. Ein Dennis Geiger in fitter Form würde ich trotzdem jederzeit bevorzugen. Und es ist auch einfach wirklich für ihn zum Kotzen. Er wird jetzt wieder, glaube ich, mehrere Wochen ausfallen. Mhm. Und es ist einfach wirklich, wirklich übel. Klar wird er zurückkommen, aber man muss bei Dennis Geiger, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegen will, aber diese Verletzungsanfälligkeit, vielleicht irgendwie mit Krafttraining oder keine Ahnung, aber es ist wirklich echt, echt übel. Da wirklich alles Gute auf diesem Weg.
Ich will es jetzt überhaupt nicht beschreien, aber es gibt schon noch Fußballer, da muss man vielleicht feststellen, und Dennis Geiger ist erst 25, der ist sicherlich noch nicht an diesem Punkt, dass der Körper nicht immer für Leistungssport gemacht ist.
David, soll ich dir mal einen Namen sagen, den du kennst? Sebastian Deißler.
Den hatte ich tatsächlich gerade auch im Kopf. Und man muss dazu sagen, ja. ne, einige von unseren Hörern werden überhaupt nicht genau wissen, wer Sebastian Deißler ist, weil ihr vielleicht jünger seid als wir. Oder weil das so einer ist, der schon fast in Vergessenheit geraten ist. Aber der war wirklich, wirklich gut. Ne, damals ja. für eine horrende Summe, 2002, glaube ich, zu Bayern München gewechselt. Hat es geschafft, Jonas, in, wenn ich mich nicht irre, 6 Saisons für den FC Bayern München, wie viele Spiele zu machen? Bayern macht ja pro Saison fast 50 Spiele. Was denkst du? In 6 Saisons für Bayern, wie viele Spiele?
Ja, vielleicht ist er auf 30 gekommen oder auf 40.
Ganz so schlimm nicht. Ich glaube, es waren ungefähr 62.
Okay, aber
das heißt aber ungefähr 10 ja. Spiele pro Saison von weit über 40. Das zeigt einiges, ne?
Also er hat in 6 Saisons das geschafft, was andere in 2 Saisons machen.
Ganz genau, ja, ja. Und ja, das war so eine Geschichte, wo man wahrscheinlich rückblickend sagen muss, da kamen dann auch noch psychische Probleme dazu, die wahrscheinlich aber einfach daraus resultierten, dass er nie fit war, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Da muss man rückblickend vielleicht einfach sagen, dass sein Körper vielleicht nicht zu 100% für Leistungssport gemacht war. Und bei Dennis Geiger findet man vielleicht das Problem noch oder er hat einfach irgendwann mehr Fortune. Denn wie gesagt, zum Glück hat er ja noch fast 10 Jahre, um seine Karriere fortzuführen. Ist jetzt natürlich an sich keine schlimme Verletzung, ne? Muskelverletzung. Der könnte in 6 Wochen wieder richtig trainieren, wenn alles gut läuft. Aber die Verletzungen bei Dennis Geiger ziehen sich in der Regel ja ein bisschen. Und deswegen ist es umso bitterer und deswegen verstehe ich auch sehr gut, dass Geiger da direkt bei der Auswechslung Tränen in den Augen hatte.
Ja, aber ein kleiner Lichtblick ist, Dennis Geiger war immer jemand, der, wenn er wieder fit war, wenn er wieder auf dem Platz stand, wenn es wieder schmerzfrei ging, der immer wieder zurückkam, der immer wieder sehr schnell seine Leistung gezeigt hat und der auch nie, und das ist keine Selbstverständlichkeit, David, seinen Kopf verloren hat. Also der nie seinen Spielstil geändert hat, der das Füßchen zurückgezogen hat. Und das ist schon krass. Wenn du weißt, du bist so verletzungsanfällig, würden andere Spieler bestimmt sagen, okay, und jetzt entwickle ich einen anderen Spielstil. Jetzt bin ich nicht mehr der aggressive Defensivspieler, der in jeden Ball reinrennt. Aber nein, Dennis Geiger weiß, das ist seine Stärke. Das ist das, was ihn ausmacht. Und ja, deswegen hoffen wir einfach, dass er schleunigst wieder zurückkommt und dass er unsere Mannschaft dann im Saisonendspurt verstärken kann.
Ja, ganz genau. Und es gibt da ja auch wundersame Geschichten. Ne? Emin Bicakic, ja auch gefühlt 2-3 Jahre am Stück verletzt, spielt jetzt eine total konstante Saison, ist immer mit dabei bei Eintracht Braunschweig und da auch ja einer der entscheidenden Säulen, tatsächlich jetzt auch schon 3 Tore nach 14 Spielen in der zweiten Bundesliga, auch wenn es für Braunschweig ja gar nicht mal so gut läuft, aber Bicacic kann wieder auf absolutem Profiniveau performen und da Woche für Woche 90 Minuten abreißen.
Genau. So sieht's aus, David. Abschließend noch der Blick auf die Tabelle. Wir können nicht an Frankfurt vorbei mit einem Sieg. Aber sollten wir gewinnen, dann sind wir richtig nah dran an Frankfurt. Zur Wahrheit gehört auch, mehr als an Frankfurt vorbeizugehen, wird in dieser Saison rechnerisch wirklich, also nicht mehr passieren. Aber es wäre schon ein extrem wichtiger Sieg für uns, wenn wir da nach oben noch ein bisschen angreifen wollen. Aber abschließend eine Sache noch, David. Ich habe eben gemerkt an dem, was du gesagt hast, du hast die abschließende PK nach dem Bremen-Spiel von Rino auch gehört. Ich fand's sehr, sehr gut, was Rino gesagt hat zu dem Thema Erwartungshaltung. Er hat uns Fans nochmal in Erinnerung gebracht, wo wir letztes Jahr nach dem 24. Spieltag
waren. Vor 12 Monaten, ja.
Waren wir auf Platz 18. Wir waren eigentlich schon weg. Also, wir haben Ansprüche. Wir sind kritisch, wenn wir sehen, wir verlieren Punkte, wo es eigentlich Möglichkeiten gegeben hätte. Aber wir müssen jetzt wirklich auch, so wie Rino richtig sagt, die Kirche im Dorf lassen. Conference League nehmen wir mit. Wenn es am Ende Platz 8, Platz 9 wird, stecken wir auch nicht den Kopf in den Sand. Wir versuchen einfach, das Maximum in dieser Mannschaft rauszuholen und hoffen, dass wir einfach weiterhin erfrischenden Offensivfußball spielen. Das, was wir in Hoffenheim eigentlich jahrelang sehen wollten und jetzt wieder zum Teil sehen. Und drücken natürlich mit Blick auf den Sommer die Daumen, dass Maxi Bayer diese Form hält, weil dann wird ein Anruf von Julian Nagelsmann hundertprozentig kommen.
Ja, Stand heute, wenn in 4 Wochen EM wäre und jetzt die Vorbereitung starten würde, käme nichts anderes in Frage als ein Anruf. Das heißt, er muss nur einigermaßen konstant bleiben. Und auch das ist natürlich etwas, was ich, glaube ich, alle TSG-Fans wünschen. Endlich mal wieder ein Spieler im DFB-Trikot, der auch wirklich dann zum Zug kommt und da eine vielleicht wichtige Rolle spielt. Also, die Vorzeichen sind gar nicht schlecht. Und in dem Sinne wünschen wir uns allen ein schönes Fußballwochenende, vor allem einen schönen Sonntag, wenn es gegen Frankfurt geht. Ich hoffe, einige Fans sind dabei und werden die Mannschaft tatkräftig unterstützen.
So sieht's aus. Also dann, vielen Dank David, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Danke und tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.